Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS heisst der Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Schönen guten Morgen allerseits. Sagen wir es ganz direkt so, wie es ist. Um etwas kommt niemand von uns um. Früher oder später sterben wir. Wir reden heute über den Tod und was gibt es da Emotionaleres, als wenn jemand von unseren Liebsten, von unseren Angehörigen stirbt. Habt ihr schon mal in einem Todesfall einem Bestattungsunternehmen müssen anrufen?
Bestattungsdienst Annemarie Lambricker, Kurt Werlen.
Was bei einem Bestattungsunternehmer alles passiert, wenn die Meldung von einem Todesfall reinkommt, das erfahren wir gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt über das Geschäft mit dem Tod.
Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war. But I won't need to fight it. Someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. Haven't met you yet.
DRS 1, der Treffpunkt mit einem Einblick in eine Branche, wo wir alle nach Möglichkeit einen grossen Bogen machen. Drumum. Es geht ums Geschäft mit dem Tod und aus diesem Grund sitze ich jetzt in einem Leichenwagen. Er gehört meinem ersten Gesprächspartner, der Rolf Lambricker aus Naters, ist Bestatter mit eidgenössischem Fachausweis und führt zusammen mit seinem Bruder und dem Schwager ein Familienunternehmen für Bestattungsdienst. Guten Morgen, Herr Lambricker.
Guten Morgen, Herr Vordler.
Sie sind vom Wallis nach Zürich gefahren. Wie ist das eigentlich? Wie reagieren jetzt andere Verkehrsteilnehmer auf einen Leichenwagen, der klar ein Leichenwagen ist, nämlich schwarz und so lang gezogen mit langen Fenstern hinten dran?
Ja, der erste Blick vorne sind vielleicht nicht so. Aber wenn Sie sehen, dass es ein Leichenwagen ist, wird er länger drauf geschaut und wird ab Fahrt. Und wenn er sich benimmt im Verkehr, vielfach auch.
Ihr seid in einem Geschäft tätig, das sehr diskret ist und niemand so genau weiss, wie es denn wirklich so abgeht. Und wir möchten heute Einblick bekommen in euren Alltag. Fühlen wir doch gerade mal chronologisch dort an, wo der Todesfall gemeldet wird, per Telefon bei euch in der Zentrale ankommt. Was passiert jetzt, wenn ihr hier abgenommen habt und jemand am Telefon hat, der einen Todesfall meldet?
Also das Allerwichtigste ist, dass man sofort mit der Familie den Kontakt hat, dass man nicht mehrmals verbinden muss und sofort bespricht, wer gestorben ist, wo gestorben ist, wer Kontaktperson ist, dass man nachher auch zusammenhocken kann und alles organisieren und besprechen.
Ich stelle mir eben das schon sehr schwierig vor, das Telefon entgegenzunehmen. Ist das ein Training, das ihr hier habt, wo ihr einfach so eine klare Folge von Sätzen auch sagen könnt, oder ist das etwas, wo ihr auch immer wieder nach Wort müsst suchen?
Nein, suchen nach Wort sicher nicht. Das gibt eine gewisse Routine sicher euch. Wir haben nicht den Ablauf, dass wir jedes genau gleich vorgeben. Das kann jeder Mitarbeiter selber Fragen stellen. Es sind zwei, drei Punkte, die er wissen muss, dass er überhaupt vorwärts kommt. Aber wie natürlicher, wie einfacher geht
es. Aber es ist schon so, dir kommen ja so Telefon über und da ist häufig auch viel Verzweiflung zu hören am anderen Ende, oder nicht?
Mehrheitlich schon ist Verzweiflung da. Und das ist ja auch die Aufgabe vom Bestatter. Er ist ja nicht nur der Sorglieferant, er ist ja auch da, für die Leute zu betreuen. Und das fährt schon im Telefongespräch natürlich an.
Hat das mit dem Ton auch zu tun, den ihr getroffen habt?
Also wird eher lockerer reden und freundlicher als selber bedrückend reden. Das macht nur noch schwerer für die Familie.
Wenn jetzt der Todesfall ist gemeldet worden per Telefon, was für Vorbereitungen treffen die hier für den Einsatz? Könnt ihr hier gerade ausrücken oder wie sieht das aus?
Im Normalfall machen wir zuerst ein Gespräch, ein Beratungsgespräch. Wir kommen mit der Familie zusammen und den ganzen Abläufe miteinander besprechen, wo man aufbauen will, wo man beerdigen will, dass man nachher auch die Verbindungen zur Pfarrei, zur Gemeinde, überall kann, den Kontakt herstellen.
Aber dann legt ihr euch schon schwarz an.
Meistens sind wir dunkel gekleidet, müssen aber nicht immer sein.
Also ihr habt jetzt einen grauen Veston an. Das wäre jetzt durchaus etwas, das ihr auch würdet tragen, wenn ihr in einem Todesfall jemanden müsstet abholen.
Selbstverständlich.
Und dann seid ihr hier mit dem Leichenwagen unterwegs, das Bestattungsfahrzeug. Wenn ich hier hinten schaue, dann sehe ich zu meinem Erstaunen gar nicht weit hinten, weil das ist abgetrennt in eine Führerkabine und nachher in die grosse Kabine, wo dann nachher der Transport von der Leiche stattfindet. Ist das immer so bei Leichenwagen?
Also mehrheitlich ist es so. Leichenwagen untersteht dem Polizeiwesen und das ist kantonal geregelt. Und die meisten Leichenwagen eine Trennwand. Es geht nicht nur um die Hygiene, dass abgetrennt ist, Fahrerräume zu Laderäumen, sondern auch Sicherheitsgründe, wenn einmal ein Unfall passiert würde, dass man nicht gerade der Sorge hinter einen anderen Rücken bekommt.
Ist das für euch gleich auch immer wieder ein spezielles Gefühl zu wissen, da ist ein verstorbenes Leben, das ihr hinten innen führt?
Ein spezielles Gefühl nicht. Ich bin natürlich einfach live mit dem umgegangen. Mein Vater schon mitreisen auf Leichentransport. Aber eine gewisse Würde ist sicher da. Das trainiert man sich fast an, dass man nachher dann immer gleich fährt. Oder?
Wir sitzen jetzt hier in der Führerkabine, aber wenn wir jetzt hier schon die Gelegenheit haben, in einem Leichenwagen zu sein, würde ich gerne mal reinschauen, hinten rein. Und dann gehen wir hier doch einmal schnell ums Auto herum. Das ist ein schwarz hochpoliertes Auto, wo wir jetzt hier zum Kofferraum kommen, sage ich jetzt mal. Also der Raum, wo eben dann nachher der Leichentransport stattfindet. Das ist ein sehr steriler Raum, alles Chromstahl. Es ist gekleidet mit so Holz rundum. Von außen könnte man eigentlich meinen, man kann reinschauen, weil es hat grosse, lange Fenster, aber die sind innen noch abgedeckt.
Ja, hier sind jetzt Vorhänge drin, wo wir dann bei Trauer feiern, zum Beispiel von der Kirche zum Friedhof, können wir die wegnehmen.
Und es ist hier jetzt auch kein Sarg drin, sondern ein tragbarer?
Hier ist jetzt ein tragbarer drin, wo wir Überführungen machen können. Meistens nutzen wir die zum Beispiel bei engen Stegenhäusern oder Unfällen mit Polizeieinsätzen und so weiter.
Aber wenn ihr könnt, dann habt ihr bereits einen Sarg mit, für Toten abzuholen?
Wir nehmen lieber den Sarg mit. Das ist verschieden. Jeder Unternehmen macht das ein bisschen anders. Wir selber melden lieber den Sarg. Ist ein bisschen würdiger durch mich. Und vor allem im Altersheim und da sieht es ein bisschen fast seriöser aus, muss ich sagen. Ja.
Ihr habt hier zwei Taschen hinten drin. Sonst ist alles ganz leer in diesem Laderaum. Wenn wir mal schnell in die Taschen reinschauen dürfen, Rolf Lambricker, hier hat es allerhand Sachen. Wenn ich hier reinschaue, hat es zum Beispiel ein Sackmesser, eine Beisszange sogar. Es hat Filzstift, es hat dann nachher eine Schere, es hat Postage und allergattige Sachen, wo ich nicht recht weiss, was es ist. Könnt ihr uns doch schnell ein bisschen sagen, was für was? Ein Schuhlöffel zum Beispiel.
Also mich haben meine Taschen zugeteilt, eher ein Stück. Eine Seite Handwerkerzeug und eine Seite für Verstorbenen zu versorgen. Auf dieser Seite, wie ihr seht, eben Zangen und so. Das muss man sich vorstellen, wenn man mal eine Stube, ein Kreuz montieren oder wegnehmen und versetzen. Und auf der anderen Seite ist eher dann eben Schuhlöffel, wenn wir einen Verstorbenen einkleiden, gibt es auch Schuhe dazu.
Oder der hat hier so Stäbli wenig können vom Arzt, wenn er in Haus abschaut?
Ja, das ist jetzt zum Beispiel genau die vom Arzt, ja. Wenn wir Zahnprothese einsetzen oder so, man verstorben, dann braucht es sowieso etwas.
Selbstverständlich trägt ihr hier nachher ein Händchen in so einem Fall. Da ist ein ganzes Päckchen Händchen parat. Und da hat es eine Art wie ein Stativ. Was sind das für Stativ?
Also Stativ, das sind Kindstützen. Dass man verstorben kann, das Kind stützen am Anfang, bis dann die Totenstarre, wie man sagt, eintreten.
Dann haben wir hier ein Tuch.
Also es ist eine Zellstoffwatte, wo man Flüssigkeiten aufnehmen kann. Oder wie Bereinigungen und so am Verstorbenen kann man das gut einsetzen.
Es hat auch, wenn ich hier noch ein bisschen weiter schaue, ohne jetzt indiskret zu sein, aber es hat ein Rasierer dabei, es hat eine Schere oder ein Strahl, also kosmetische Artikel.
Ja, sicher braucht es das auch, wenn die Familie das wünscht, oder? Dass man etwas macht. Wenn man privat ist, hat man meistens seine eigenen Sachen, aber wir haben es mit. Es ist nicht immer so, dass die nächsten Angehörigen, die Verstorbenen gepflegt haben, gerade da sind oder Kraft haben. Und dann heissen wir selber mit.
Wie ist das nachher, wenn ihr zu Angehörigen heimgeht und die auf einem solchen Bar oder in einem Sarg dann nachher den verstorbenen Mensch aus dieser Haushaltung rausnehmt, die Trauernden drumherum? Wie ist das für euch in diesem Moment auch, die richtige Haltung und die richtigen Worte zu finden?
Das ist eines der schwersten, die wir machen müssen. Lieber verstorben aus dem Haus nehmen, wo er Lebtag war, wegnehmen von den Angehörigen. Das ist immer das Schlimmste. Das sehe ich aber in letzter Zeit, dass immer mehr Angehörige wollen mithelfen, auch zum Haus austragen, das letzte Mal eben dabei sein und ja, ganz aktiv mitleben, das Zeug, wie das abläuft. Und ja, aber im Moment ist eigentlich schon das Schwerste, was für die Angehörigen auch.
Dir tut in diesem Moment den Angehörigen helfen, über das auch irgendwo durch, im ersten Moment zumindest hinwegzukommen. Wie erlebt ihr das, können Angehörigen zu helfen?
Das ist eigentlich das Schönste an diesem Beruf, dass wir helfen können. Die Leute kommen unter Umständen in einem, fast Sekunden, muss man sagen, in einer Situation, wo sie nicht mehr wissen, wie mit dem umgehen, was jetzt braucht, was alles organisiert werden muss. Und das ist eigentlich das Schönste vom Beruf, wenn man helfen kann. Alles kann erklären und eine gewisse Ruhe reinbringen in die Familie, dass der Ablauf funktioniert schlussendlich. Man kann ja das nicht wiederholen. Das ist eine einmalige Sache, ein Leben Verstorbenen, die Trauer für zu organisieren.
Du hast ihr auch nur eine Chance, dass ihr es gut macht.
Das ist ja so, das ist nicht von anholen, ja.
Es gehört zu unserer Kultur, dass die Toten in einem Sarg eigentlich transportiert und später dann auch beerdigt oder kremiert werden. Sarg ist jetzt nicht einfach gleich Sarg. Da gibt es eine riesige Auswahl von ganz einfachen Behältern bis zu luxuriösen, ganz kostbaren Werken. Wie Särge produziert werden, das gehen wir uns in die grösste Sargfabrikationswerkstätte der Schweiz anschauen, gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Verkehrsinfo, DRS von 9.21 Uhr. Achtung, Tiere in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne. Vorsicht zwischen der Raststätte Yvonne und Villeneuve. Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn.
It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Your Song, der Elton John, hier bei uns auf DRS 1.
Verkehrsinfo DRS von 9.26 Uhr. Entwarnung in der Westschweiz. Auf der A9 Richtung Lausanne zwischen der Raststätte Yvorne und Villeneuve. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahrbar ist. Viele Bestattungsunternehmen kaufen ihre Särge bei der Egli Sargproduktion in Beromünster, einer der grössten Sargproduzenten in der Schweiz. Der Geschäftsleiter Andreas Egli hat meiner Kollegin, der Anne-Kathi Zweidler, seine super moderne Sargproduktion in einer knallroten Fabrik gezeigt.
Andreas Egli, das ist der Anfang, wo das Holz reinkommt.
Jawohl, da wird Holz angeliefert, also die Multiplexplatte, das ist ein sogenanntes Sperrholz, und wir verwenden für die Sargproduktion, es kommt aus Italien. Neben dem wird aber auch, wie Sie sehen, sehr viel Massivholz angeliefert, also Tannenholz.
Gibt es Auflagen noch von den Krematorien, dass das Holz nicht gewisse Schadstoffe haben oder so?
Ja, also wir achten natürlich schon darauf, dass die Särge schlussendlich möglichst wenig Schadstoffe haben. Zum Beispiel die Verleimung von diesem Massivholz erfolgt alles mit Harnstoffleim, also mit Leimen, die wasserlöslich sind. Also wenn sie nass sind, dann gehen sie auf. Sie geben auch keine Emissionen bei der Verbrennung. Ich glaube, da in der Schweiz, denke ich, tut jeder Sargfabrikant das Möglichste, um möglichst saubere Särge zu produzieren. Im Gegenteil zu ausländischen Särgen.
Was sind denn das für Särge, die hier kommen?
Ja, da sind zum Beispiel noch mit Nitrolack gespritzte Särge oder Polyester lackierte Särge, die man eigentlich für Kremationen wirklich nicht mehr zulassen sollte.
Hier ist es schon wesentlich lauter. Hier arbeiten die Angestellten mit Gehörschutz.
Ja, das ist jetzt eine Produktionsanlage, die mit einem Roboter unterstützt ist. Da können wir ein Magazin füllen und der Roboter und die CNC-Maschine hier produzieren eigentlich rund um die Uhr Sargteile. Wir können am Abend die Magazine füllen und am Morgen sind die fertigen Sargteile auf dem Palett abgestapelt für die Montage.
Wie viele Särge können Sie pro Tag ungefähr produzieren?
Also eigentlich eine reine Teileherstellung schätzungsweise so um die 120 bis 130 Särge.
Das sind so Hebarme, die die Sargbretter automatisch weiter fördern. Sie werden genau zugeschnitten.
Die Bretter laufen jetzt hier zu der Maschinenstrasse aus und nachher laufen sie direkt in die Auffallstrasse hier. In dieser Auffallstrasse geben wir in den Brettern erstmal eine Farbe geben, vor dem Zusammenbau, also eine Grundierung. Und da die ganze Anlage, die läuft alles auch lösungsmittelfrei. Das sind UV-Lack, die werden bestrahlt mit UV-Lampen und so wird die Farbe ausgehärtet.
Jetzt sind wir wieder in einer anderen Halle. Was passiert hier?
In dieser Halle werden so Spezialanfertigungen gemacht. Da machen wir einen Särg für ins Welschland oder für ins Wallis zum Beispiel. Gebogene Formen, das sind so Särge, die eigentlich eine Form haben wie ein Schiffli. Also sie sind unten dünner und nach oben werden sie dann breiter.
Ein bisschen barock.
Ja, zum Beispiel wie barock, das ist treffend, ja. Oder auch natürlich, darauf machen wir auch so Spezialanfertigungen wie sehr grosse Särge für sehr schwere Leute oder so. Und das sind eher Einzelanfertigungen.
Und warum fürs Wallis oder das Welschland, warum haben die eher geschwungene Särge?
Die Sargformen sind nach Region immer ein bisschen verschieden. In der Deutschschweiz haben wir die geraden Särge, die sogenannten Luzerner Särge, wie wir sagen. Und im Welschland hat man mehr die geschwungenen Särge, man hat auch gerade und natürlich die italienischen Formen, was einfach Tradition ist. Oder? Das ist so gut, wie man verschiedene Trachten könnte, hat man halt auch verschiedene Sargmodelle.
Und dann hat es da so Ecken und Kanten. Was sind das?
Das sind rohe Sargfüße, Kastenfüße, sagen wir denen. Die kommen eher auf deutsche Modelle. Die sind jetzt roh, die werden dann noch lackiert.
Früher hat man, glaube ich, so Löwenfüße gehabt, den Särg.
Ja, die sogenannten Tatzenfüße, die existieren eigentlich immer noch. Die gerade für Erdbestattung hier in unseren Gebieten, wo die Leute sehr noch katholisch sind, haben wir noch Tatzenfüße in Kupfer oder in Silberfarbig oder Goldfarbig. Aber ich muss schon sagen, die sind eher am Verschwinden.
Wir sind jetzt hier, wo die fertigen Särge oder fast fertigen Särge einmal zusammengesetzt sind. Was ist jetzt hier der typische Luzerner Sarg? Wie sieht der aus?
Also die Särge jetzt da, die haben beispielsweise schräge Fuß- und Kopfstücke, wie wir da sehen, oben und unten.
Also der Deckel ist abgeschrägt
und auch ist nicht einfach nur gerade, ja. Und der ganze Sarg ist auch leicht konisch. Man denkt immer, ein Sarg herstellen sei so etwas Einfaches, aber es ist nicht ganz so einfach, weil, wenn Sie sehen, die Seitenteile sind konisch und dann, weil die unteren Seiten auch wieder schräg sind, es ist jeder Winkel in jedem Sargteil ist wieder anders.
Wird es hier zusammen genagelt?
Ja, da wird, der Sarg wird eigentlich jede Kante, sehen Sie, wird Lima gegeben und wird nachher zusammengenagelt mit diesen Haftautomaten.
Eine Art wie riesige Postage.
Ah, das sind Postage. Das sind also Stahlnägel oder Klammern, die eingetrieben werden.
Hier ist es jetzt wesentlich ruhiger. Man hört nur die Postage. Und hier werden die Särge ausgekleidet.
Ja, wir rüsten hier je nach Wunsch vom Kunden die Särge ausrüsten mit Polster, mit Griff. Verschiedene Farben, die es gibt von Polster oder verschiedene Farben von Griff oder auch Ausführungen. Es gibt ja auch Griffe für Kremation oder Holzgriff.
Hier wird gerade ein Sarg mit Spitzen und einer Art Seide auspolstert.
Ja, das ist auch natürlich nach Region ein bisschen verschieden. Das sind die Särge, die gehen nach Montreux. Die wollen jetzt einfach noch ein bisschen mehr Gigi am Sarg, also mit mehr Spitzen und muss alles glatt sein. Es gibt aber auch natürlich Polster heute, die einfach gehalten sind, die mit Mattenstoff oder mit Baumwollstoff, ohne da die Spitzen. Das ist halt nach Geschmack, oder?
Hier ist ein Container voll Holzwolle. Werden hier damit Särge auspolstert?
Ja, zuerst kommt ja im Sarg immer so ein Fliesenboden oder ein Plastik, um sicher zu sein, dass der Sarg dicht ist. Und nachher kommt dann so ein Holzwolle-Lag drauf und drüber rein kommt das Polster.
Und dann hat es so einen ganzen Sack voll Küssen. Jetzt wird hier ein passendes Küssi dazugelegt.
So ist jetzt auch für sich der Sarg lieferfertig, wie er geht zum Bestatter. Und dann stellen wir die Touren zusammenstellen mit dem Ausliefern. Je nach Region fahren wir ins Welschland oder Richtung Basel, Richtung Bern, Richtung Luzern.
Ich habe gesehen, im Internet, sie haben auch das letzte Hömmli im Angebot. Das letzte Hömmli, das keinen Säck hat. Hat es keinen Säck?
Nein, es hat wirklich keinen Säck.
Ja, für was auch? Mitnehmen kann man ja bekanntlich nichts. Man muss sich schon fragen, wie das ist, wenn man tagtäglich vom Morgen bis zu oben Särge produziert. Wir haben das in der Sargproduktion Eglitz Büro Münster mal nachgefragt, wie das ist.
Sie tun jetzt gerade die Holzwolle hier in diesen Sarg. Wenn Sie jemandem sagen, Sie arbeiten in einer Sargfabrik, wie reagieren dort die Leute auf Sie?
Ja, ich sage einfach, das ist auch ein guter Job, oder? Und das muss auch sein, oder?
Ja, du musst einfach gut zuhören, dann müssen sie auch aussterben und dann kommen wir mal so weit, dass sie einen Sarg kommen, oder?
Nachher trinken sie gleich ein Bier mit ihnen.
Ja, das ist kein Problem, oder?
Ja, also die meisten denken so, gerade, dass ich jetzt irgendwie da vielleicht tote Leute gerade sehe und dass man Leichen vielleicht sieht und so. Aber dann versuche ich ihnen das zu erklären und dann sage ich, das bei uns ganz normal, dass wir nur die Särge da haben und dass man also, dass ich nicht irgendwie tote Leute muss sehen und ja, und dann kommen wir schon irgendwie klar damit.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, wenn sie ihnen erzählen, sie arbeiten in einer Sargfabrik, im Moment ein bisschen zusammenzucken. Oder wie ist das?
Das ist tatsächlich so, ja. Weil viele Leute haben irgendwo, ja, im Moment, was macht der? Oder? Aber ja, schlussendlich, wenn man erklärt, dass das ein Produkt ist, wie eine Kartonschachtel oder das ist irgendetwas, dann geht es ja mal schon. Ja.
Mit was hängt das zusammen? Haben Sie eine Idee?
Also ich denke, weil man halt wahrscheinlich nicht so offen über das Thema Tod miteinander redet und kommuniziert über das. Das ist halt für alle ein bisschen das Tabuthema.
Darum reden wir heute drüber, hier im Treffpunkt auf dem Eis, im Sarg. Werden die Verstorbenen während einer gewissen Zeit zum Abschied nehmen, aufgebahrt? Meistens ist das heute in einem Leichenhaus. Und für diesen Zweck tut der Bestatter die Leichen dann auch zu Weg machen. Wie das Aufbahren genau funktioniert, das erfahren wir in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Nicht allein. kann mich im Schlaf. Zähl das siebte Schaf, dann erscheint dein Graf, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ich beweg den Stein. Schlaf in deinem Schuh, du bist nicht allein. Und die böse Fee schrumpft klein. Jeden schlimmen Traum lösch ich mit Meeresschaum. Tu so, als gäb's mich nicht und du bemerkst mich kaum. Wenn du weinst, gib Acht, weil das traurig macht. Und das steht dir im Gesicht und steht dir nicht. Du bist nicht allein, mein Umhang hüllt dich ein. Deck dich leise zu, du bist nicht allein.
DRS 1 Treffpunkt heute mit einem Einblick in eine Art Tabuzone. Mein Gesprächspartner ist der Bestatter Rolf Lambriger aus Naters. Durch ihn bekommen wir heute Einblick in den Alltag von der Bestattungsbranche. Wie funktioniert denn jetzt eigentlich das Paratmachen zur Aufbahrung von einem Toten? Die Frage, die möchte ich jetzt mit dem Herrn Lambriger diskutieren, ist jetzt mittlerweile noch hier im Sendestudio wieder angekommen, wo er den Leichenwagen parkiert hat, bei uns unten auf dem Parkplatz. Herr Lambriger, wenn ihr jetzt mit einem toten Mensch in ein Leichenhaus kommt und angenommen, die Angehörigen können nicht oder wollen nicht mitkommen, wie ist das für euch? Wie geht ihr mit einem Verstorbenen um, der muss gewaschen werden, der muss parat gemacht werden?
Also wir gehen sehr natürlich um mit dem Verstorbenen. Meistens muss man sich das vorstellen, wie die Pflege, Krankenpflege im Spital.
Redet ihr denn auch mit dem Verstorbenen eine Art?
Jeder geht ein bisschen anders mit dem um. Ich selber tue meistens ein paar Gedanken, wie wir alles kennen, fast alle. Ein paar Gedanken, wenn man die Person kennt, wo er gewohnt hat, wie er gelebt hat, was er von Berufen gemacht hat, lassen wir so ein paar Gedanken durch den Kopf gehen. Das hilft mir dann auch ein bisschen, ja, selber zu begreifen, wer es da gestorben ist.
Wenn der Unfallopfer hat, vieles sieht, was gar nicht schön ist, ist das ein Distanz, eine professionelle Distanz, die ihr einfach dann nachher einschaltet? Oder wie geht das an?
Unfallopfer schon, das braucht eine gewisse Distanz. Der Verstorbene selber, sage ich immer, macht mir nicht so viel, die Bilder, die ich da sehe. Mich beschäftigt die letzten Jahre immer mehr das Umfeld. Wenn eine Familie jetzt so studiert, ich selber studiere, was die Familie jetzt hat oder eben verloren hat, was auf die Züge kommt. Jetzt ist der Vater nicht mehr da. Wie geht es weiter mich um? Wie geht es weiter Kindererziehung und so weiter? Ich studiere also fast mehr dem nach als zum Verstorbenen selber.
Da erlebt ihr auch einen Trauerschmerz auf eine Art und Weise?
Ein Stück weit schon, aber man kann natürlich nicht in dem Sinn mittrauern mit jedem Fall. Und ein Haufen Fälle kommt schon der Nächste und nochmal der Nächste, dass ja vorwärts geht im Beruf, halt frei ist. Und man kann nicht jedes Mal mitrühren, sonst hätte man Kraft für die nächste Familie sicher nicht mehr.
Wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, die Situation, ihr macht jemanden parat, der nachher im Sarg aufgebahrt ist. Was gehört da alles dazu?
Meistens sind es ja Verstorbene, die vorher krank waren, wo man Kleider wechselt, wo man dort waschen, strahlen, herrichten. Das soll nicht aussehen. Da kommen immer mehr von den Familien der Wunsch, dass man ja, fast so herrichtet, ein Aro so herlegt, wie er geschlafen hätte. Früher hat man, ist es teilweise auch noch so, dass man immer die Hände zusammenfaltet, kommt aber immer lockerer, dass man eben eine gewisse Stellung oder Haltung, wenn ich so will sagen, von einem, zum Beispiel jetzt eben von einem Aro, so herrichtet, wie die Familie noch kennt, hat etwas Persönliches.
Etwas Typisches. Ja. Nachher gibt es ja die Sachen von Make-up und Frisur machen und so. Wie packt ihr das an?
Meistens ziehe ich da nachher Angehörige dazu, wenn die da sind. Oder lasse so wenig wie Mäckli. Weil wenn man nicht gewusst hat, genau wie stark das jetzt, wenn wir eine Frau nehmen als Beispiel, wie stark das sie geschminkt ist, bringt es ja dann nicht, bis man es fast nicht stellt gegenüber den Angehörigen. Kennst du plötzlich auch ihre Verstorbenen fast nicht mehr.
Offenbar ist das ja auch ein bisschen unterschiedlich. Die Südländer gehen anders mit dem um als wir im Norden, sage ich jetzt einmal. Ist das so?
Das ist so. Bestattungskultur in der Schweiz, in dem kleinen Land Schweiz, ist sehr unterschiedlich. Ist von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich, fast regionmässig unterschiedlich. Wir im Wallis sind jetzt eher in der Westschweiz, der Sinn-Orientierte, dass wir eher traditionell noch viel machen. Es wird noch viel, viel Wert darauf gelegt, dass man Verstorbenen auch sehen kann, dass man, ja, müssen Blumen dabei sein, dass eine Aufbahrung stattfindet, was nicht best gemeint, aber gegen die Ostschweiz eher weniger ist. Ja.
Und es gibt auch Vorschriften, oder, die du müsst beachten
müsst? Das ist klar, es gibt auch viele Vorschriften, wie in jedem anderen Gewerbe. Es ist kantonal geregelt, vom Polizeiwesen oder Gesundheitswesen, je nachdem, wo man sich einhalten muss. Das ist zum Beispiel auch das Aufbauen privat. Wir im Wallis haben keine Grenzen. Wir können jemanden bis zur Beerdigung daheim aufbauen. Es gibt Kantone, die da gewisse Vorschriften haben.
Das ist schon etwas, das gang und gäbe war. Es ist gar noch nicht so lange her. Vor ein paar Jahrzehnten ist das überall so gehandhabt worden, dass man die Toten daheim in der Stube hat aufgebahrt. Wie verbreitet ist denn das bei euch im Wallis noch? Man kann es ja eigentlich. Vom Gesetz her ist es erlaubt.
Vom Gesetz her ist es erlaubt. Der Moment ist die Situation, dass man Personen, die daheim sterben, eher noch daheim lässt. Die, die in einem Spitäler, Altersheim oder einfach ausserhalb des Wohnhauses sterben, nehmen sie wenig eigentlich zurück ins Haus und nachher wieder wegnehmen. Das ist natürlich mit einer gewissen Belastung zusammenhängend, wenn man jemanden heimbringt und wieder wegnimmt. Aber wenn der Wunsch da ist, kann man das machen. Und es zeigt in den letzten Jahren, dass das wieder Nachfrage wieder da ist. Das ist eine ganz andere Art, mit der Trauer umzugehen.
Ich möchte an dieser Stelle gerne eine weitere Gesprächspartnerin hier in das Gespräch einbeziehen. Das ist Sonja Hug, sie ist Psychologin von der Stiftung Begleitung in Leid und Trauer von Winterthur. Guten Tag, Frau Hug.
Guten Morgen.
Wenn wir jetzt gehört haben, also dass es offenbar ein Trend ist, dass man die Verstorbenen, jetzt insbesondere im Wallis, eher wieder mehr daheim aufbauen. Was denken Sie, was ist der Vorteil von dieser Art vom Abschied nehmen?
Ja, man hat einfach mehr Zeit, man kann sich mehr daran gewöhnen, weil häufig sind ja die Angehörigen in einem Schock. Sie sind wenig orientiert und wenig strukturiert und wissen im ersten Moment häufig nicht, was sie sollen machen mit dem Verstorbenen. Und wir motivieren sie schon auch dazu, vielleicht auch das Kind wieder heimzunehmen. Daheim können aufbauen, dass vielleicht auch, gerade wenn es Kinder sind, auch Gespendlich dürfen Abschied nehmen daheim oder Geschwister, weil es in einer Aufbahrungshalle häufig ein bisschen kühler ist und weniger gemütlich.
Mhm. Wir haben es gehört schon heute am Morgen, dass es halt heute ziemlich schnell geht, der Prozess, oder? Es ist jemand gestorben, Telefon, und nachher ist schon der Bestattungsunternehmer daheim, dann wird jemand abgeholt, ins Leichenhaus gebracht. Wie wichtig erachtet ihr das, dass der Sarg offen bleibt, zum Abschied nehmen von einem Verstorbenen, Frau Hug?
Also es muss jeder für sich selber entscheiden, möchte ich den Verstorbenen einmal sehen oder nicht. Ich begleite zurzeit gerade eine Frau und sie ist sich am Überlegen, ob ich meine Mutter einmal sehen. Sie hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt und dann sind ganz schwere Entstellungen entstanden. Und dann muss man sich überlegen, wie kann man auch dann einen Abschied ermöglichen, indem man zum Beispiel gerade mit dem Bestatter zusammen schauen. Was ist da möglich? Kann man auch Entstellungen vielleicht abdecken, um gleich einen Abschied nehmen? Ich finde es wichtig, es ist ein einziges Mal, wo man das machen kann. Man kann das gar nachher nicht mehr wiederholen. Darum denke ich, ist es ganz wichtig. Und um den Verlust zu begreifen können, muss man jemanden auch anschauen und können, wie es der Begriff sagt, können begreifen und anlangen.
Berührung auch.
Und berühren. Ja. Und
ja, Herr Lambrecht, ihr habt ja schon manche solche Situationen erlebt. Wie erlebt ihr die Angehörigen in dem Moment, wo sie euch helfen beim Aufbauen, wo sie Abschied nehmen, berühren? Wo sie sich vielleicht auch müssen überwinden?
Ja, das ist so. Das müssen sie überwinden. Die meisten scheuen das weg, verdrängen sie es fast. Als kleines Beispiel könnte ich vielleicht sagen, wenn ich in einer Wohnung im Schlafzimmer ein verstorbener Teich leiden, lasse ich immer die Tür offen. Die Familie sitzt vielleicht in der Stube oder in der Küche und so allmählich kannst du fragen, ob etwas fehlt, ob es etwas braucht und plötzlich sind alle drumherum. Und am Anfang haben alle gesagt, sie wollen nicht dabei sein bei mir leiden. Im Nachhinein kehre ich immer wieder die Antwort zurück, das heisst, es hat mir sehr, sehr viel geholfen, selber etwas mitzuhelfen, weil es nicht viel ist und vor allem dabei sein. Mhm. Wenn man nicht dabei ist und plötzlich einfach ein Angehöriges in einem geschlossenen Saal zur Aufbahrung bringt, machen die Leute sich meistens im Kopf selber Bilder und die sind nicht der Realität entsprechend.
Ich möchte mal die Frage an unsere Hörerschaft stellen, was für Erinnerungen habt ihr als Abschied nehmen von einem Verstorbenen? Die Frage an euch, meine Damen und Herren, habt ihr Familienmitglieder auch bewusst zum Beispiel daheim aufgebahrt? Wie ist das für euch gewesen? Wie hat es zum Abschiednehmen geholfen? Oder was für andere Rituale sind euch im Moment vom Abschiednehmen auch wertvoll gewesen? Eure Erfahrungen nach uns Wunsch sind gefragt. 0848 440 222 ist unsere Telefonnummer oder per Mail. studio@drs1.ch 0848 440 222.
Oh yes, I'm the great pretender. One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh. To feel when I feel what my heart can conceive. Pretender, just laughing and girl. a crown, pretend that you're, pretend that you're still
Wir reden heute über das, was wir im Leben gerne ausblenden. Wir reden über den Tod heute im Treffpunkt hier auf DRS1. Der Bestatter Rolf Lambricker hat uns schon ziemlich viel Einblick gegeben in seinen Beruf als Bestatter. Die Frage ist an euch, wie habt ihr die Aufbahrung von einem verstorbenen, lieben Mensch erlebt? Ich weiss nicht, daheim in der Stube oder im Leichenhaus. Wie hat euch das beim Abschiednehmen auch geholfen? Benedikta Felder habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Felder.
Guten Morgen.
Was für Erinnerungen habt ihr?
Also das ist jetzt 40 Jahre her, da ist meine Großmutter gestorben und ich komme vom Wendlibuch auf dem Land, oder? Schützheim. Und nachher, das Grosse ist nachher einfach aufgebahrt worden, daheim, im Zimmer. Man hat das Zimmer ausgeräumt und gemacht. Oh, ich habe das so gut in Erinnerung. Das war so schön gewesen.
Was war daran schön gewesen? Könnt ihr uns das beschreiben?
Einfach, ich war nur bei dieser Grossmutter innen. Einfach die Atmosphäre. Es ist einfach ja, eine Art wie ein heiliger Nacht.
Also es ist eine Art auch eine Faszination, sage ich das richtig?
Ja, und ich meine, ich war da 6 gewesen. Und wenn man noch so jung ist, dann hat man nicht die Angst vor dem Sterben. Es ist einfach so. Es war eigentlich etwas ganz Natürliches gewesen.
Mhm. Ist das etwas, das einmalig ist geblieben in eurem Leben, Frau Felder?
Nein, ich glaube, ich habe noch mehr Leute so erlebt. Aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber das ist einfach sehr ein prägendes Erlebnis gewesen.
Prägend insofern auch, dass dir eigentlich das Leben lang die auch nicht mehr Berührungsängste in dem Sinn hatte, dass dir sagen, ich habe gar nicht den Toten gesehen, zum Beispiel.
Nein, als ich älter wurde, hatte ich nachher schon Schiss gehabt. Also ich bin,
ja?
Ja, als ich kleiner war, bin ich immer in die gleiche Halle gegangen. Da bin ich alle Toten anschauen. Und plötzlich habe ich da ein bisschen Angst bekommen.
Das hat man einfach auch gemacht. Auf dem Land ist das gang und gäbe,
ja,
oder?
Also man tut noch heutzutage, tut man die Leute in die gleiche Halle.
Ja.
Aber nein, ich habe jetzt mit je älteren sie werden, habe ich schon mehr Schiss.
Frau Felder, vielen herzlichen Dank für die Erinnerung, die ihr uns erzählt habt. Eure Grossmutter mit 6 Jahren, Grossmutter daheim aufbaren. Schönen Tag, Ade,
ja,
Frau Felder.
Ade, 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 merci.
Ich finde das noch ein spezielles Erlebnis, wenn ich hier Frau Hugo noch darf, mit einbeziehen, unsere Psychologin hier im Studio, dass Kinder eigentlich so einen ganz tollen Zugang haben, oder?
Ja, Kinder gehen ganz anders mit Verstorbenen um. Die Erwachsenen haben häufig Angst oder Eltern haben häufig Angst. Wie werden die Kinder reagieren, wenn sie Grosseltern oder den Vater oder einfach den Verstorbenen sehen? Aber Kinder sind da ganz naiv und gehen darauf zu, langen an, berühren, haben ganz viele Fragen, zum Teil auch ganz lustige Fragen, die uns manchmal ein bisschen verschrecken, aber sie machen es auf eine ganz andere, ganz schöne, positive Art.
Die Heidi Kaufmann habe ich jetzt am Telefon. Frau Kaufmann, guten Tag wohl.
Sehr voller.
Eure Erinnerung kurz zusammengefasst? An
ja,
Todesfall.
Also mein Mann ist bald vor 13 Jahren gestorben.
Mhm.
Und er ist aber im Spital gestorben. Und wir haben uns aber entschieden, so, dass wir im Spital Laufenburg mit unserem Bestatterin einsargen. Und meine Kinder, damals 10, 14, 16, sind nicht alle, aber teilweise dabei gewesen.
Sind nicht alle dabei gewesen, weil nicht alle haben können, wollen?
Das frei, überlassen, ob sie dabei sein oder nicht.
Das ist natürlich ein unglaublich intensiver und ein unglaublich intimer Moment. Ihr läutet jetzt aber an, darum erlaube ich mir, die Frage auch zu stellen, wie ihr das denn erlebt habt.
Also eigentlich gut. Also er hat uns auch Mut gemacht, eben dabei zu sein. Und wir haben für ihn Kleider ausgesucht, die er vorher angehabt hat. Und von dem her, denke ich, ist das wirklich auch gut gewesen. Wir haben ihm auch Sachen mitgegeben, Nachbarn zum Beispiel aus dem Garten, so Blätter ist ja gerade im November gsi, also von dem her ist das wirklich ganz gut gsi.
Viele Leute haben ja dann nachher Angst, dass sie jemanden einfach nur mit dem Bild, das sie hatten, im Sarg in Erinnerung behalten. Wie ist das bei euch?
Nein, ich denke, das verblasst mit der Zeit und man hat ja einen Mensch eigentlich wirklich, man hat eine intensive Zeit und ich möchte eigentlich alle ermutigen, also wirklich das auch dabei zu sein am Schluss. Und ich finde, das hilft einem nachher sehr viel.
Vielen herzlichen Dank für euer Telefon, Frau Kaufmann.
Ja, bitte.
Alles Gute.
Danke. Auf Wiederhören. Ja, danke vielmals. Wiederhören.
Ja, dass Sachen noch mitgegeben werden auf den letzten Weg, das ist, glaube ich, auch üblich, Herr Lambricker, oder?
Üblich, es kommt immer mehr vor.
Ich finde also das sehr lustige Sachen, zum Beispiel.
Ich finde es sehr schön, wenn zum Beispiel Grosskind Zeichnungen machen mitgeben.
Ja.
Oder eben, kleiner Bub ist mal mit Steinen gekommen in die Schiffbarungshalle und hat die kleinen Steine, die er im Rotto, also am Fluss gefunden hat, dem Grossvater mitgegeben und haben ihn darauf angesprochen, wieso dass er das machen. Dann hat er mir dann erklärt, er hat vor circa einem Monat vorher mit dem Grossvater die gesammelt und er wollte es ihm mitgeben. Finde ich sehr schön, dass es so Sachen kann, ja, dass ein Kind das machen kann. Und das, was Frau Hug vorher gesagt hat, das Kind ganz anders umgehen, erlebe ich tagtäglich. Gehe viel natürlicher um mit Sterben und Tod.
Wir alle kennen die Situation von Todesfällen im Bekanntenkreis. Wie soll man reagieren? Wie soll man kondolieren? Wie kann man Trauernden helfen? Häufig fühlt man sich da ziemlich ohnmächtig der ganzen Situation gegenüber. Wie kann den Angehörigen beim Trauern wirklich geholfen werden? Dazu erfahren wir mehr nach den 10 Nachrichten. Hier im Treffpunkt auf dem Eis. DRS 1, der Treffpunkt bei dem Dani Vorler. Es ist jemand gestorben und ihr wisst gar nicht, wie umgeht damit. Könnt ihr die Situation? Dass ihr gar nicht wisst, wie man den Hinterbliebenen soll begegnen soll? Soll man sie einfach in Ruhe lassen in dieser Phase der Trauer? Soll man das Gespräch probieren zu suchen? Und wenn ja, ja, was soll man denn überhaupt sagen? Meistens kommt einem ja gar nicht das Richtige in den Sinn. Gibt es denn eigentlich die richtigen Worte, um jemandem bei einem Todesfall beizustehen? Muss man sich fragen. Dieser Frage gehen wir nachher, gerade als nächstes.
There's only one thing to do. Tell you that I'm
der Chris de Burg hier auf DRS1. Es gibt kaum etwas, das uns Menschen emotional so fest fordert und überfordert wie das Sterben. Für meine Gäste ist Sterben Berufsalltag. Sie helfen in Todesfällen den Zurückbleibenden beim Abschied nehmen. Der Rolf Lambricker als Bestatter und Sonja Hug als Psychologin. Mit ihnen rede ich auch in dieser Stunde über das Sterben und damit eben auch ganz intensiv über das Leben. Aber Herr Lambricker, habt ihr als Bestatter auch mal einfach schon Grenzen zu spüren bekommen, die ihr selber auch nicht mehr weiter gewusst habt?
Selbstverständlich haben wir ja Grenzen. Wir sind wie nur Menschen, wenn man so schön sagt. Es gibt immer Situationen, vor allem mit Kindern, wenn Kinder sterben, dass man selber auch an die Grenzen kommt. Vor allem jetzt die letzten Jahre, wenn ich selber eine Familie habe, studiere ich dem sehr, sehr viel nach. Das kann ja auch mir passieren. Ich bin von dem nicht geschützt.
Also, dass man einfach auch selber mal durchhudelt.
Das ist ja so, ja.
In solchen Momenten weiss ich einfach auch nie, wie kann man Angehörigen helfen? Ich begegne jemandem, wo ich weiss, die hat kürzlich den Mann verloren. Wie rede ich mit dieser Person? Könnt ihr uns da ein bisschen helfen in dieser schwierigen Frage, Frau Hug?
Das werden wir viel gefragt. Was soll man sagen? Gibt es da die richtigen Worte? Was dürfen wir sagen, was nicht? Ich denke, es ist wichtig, so authentisch wie möglich rüberzukommen und nicht die Strassenseite zu wechseln, wenn man einem hinterbleibenden Angehörigen begegnet oder in einem Laden neu ins Regal startet, weil man einfach nicht weiss, was sagen. Ich glaube, es ist eigentlich genau das Richtige, zu sagen, ich weiss gar nicht, was ich dir sagen soll, aber es tut mir unheimlich leid, was passiert ist. Und ehrlich zu sein und zu sagen, dass einem die Worte an und für sich auch fehlen. Und das ist das, was helfen kann.
Es gibt ja auch noch einen nonverbalen Bereich.
Ja.
Das ist auch noch wichtig in solchen Momenten. Oder?
Das kann eine Umarmung sein oder die Hände nehmen oder
Wenn wir vom Trauer reden, wie wichtig ist jetzt noch bei Angehörigen das Brüllen können?
Ja, dürfen brüllen und auch vor der Familie dürfen brüllen. Es fällt nicht jedem einfach. Die einen können im ersten Moment auch nicht brüllen. Das ist auch normal, ist auch eine normale Reaktion, dass man zuerst nicht brüllen kann und dann aber irgendwann in ein Gefühlschaos kommt, wo neben dem Brüllen auch vielleicht Wut oder Schuldgefühl oder Angst und ganz viele Gefühle aufkommen können.
Also da kann man jemandem auch vielleicht helfen können, loszulassen und können zu brüllen. Das ist wichtig.
Es ist wichtig, ja.
Also,
wenn es
das
Bedürfnis ist und dass man es. Aber nicht jeder drückt Trauer mit dem Brüllen aus.
Wie habt ihr schon Leute können helfen, Herr Lambricker, die ihre Trauer dann nachher können ausleben
können? Also, es ist sicher, wenn man es sagt, fast Mühe zuspricht. Du darfst flennen, du darfst heulen. Ist nichts verboten in dem Sinn, oder? Und nur gegenüber der Trauergemeinschaft, die darum umsteht, sich zurückzuhalten, ist gar komplett falsch, oder? Aus meiner Sicht. Es gibt eine gewisse Lesung. Und die es in sich nehmen und eben nicht wollen, und die nicht kennen, das ist etwas anderes, aber die nicht wollen, flennen und trauern, die wird es früher oder später, wird es die fast niederschlagen, muss man sagen.
Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, in dem Moment muss ich eine Tablette haben, irgendetwas, das mich beruhigt, das mich ablenken, das macht, dass ich stark bleibe. Sonja Hug als Psychologin, wie seht ihr das?
In dem Moment raten wir von dem ab, ein Medikament zu nehmen, weil es ist so schmerzhaft, der Prozess ist, dass zu wahrnehmen, dass jemand gestorben ist, Da muss man bewusst sein und kein Medikament nehmen. Es ist wichtig, dass man die Schmerzen auch spürt. Das ist für den Trauerweg später wichtig. Wir haben ganz viele Leute schon gehört, die Medikamente in dem Moment hatten und dann ganz viel verpasst haben. Und das kann man wie nicht mehr nachholen. Also es ist wichtig, das zuzulassen, so schmerzhaft das eigentlich auch ist.
Wir haben jetzt jemand hier schon gesagt, heute Vormittag, der Tod ist Tabu in unserer Gesellschaft. Inwiefern ist ein bisschen wie das Trauer Tabu? Denke ich nämlich fast.
Ja, indem man das vielleicht dem Kind nicht sagen will, was genau passiert ist, damit man ihnen den Weg nicht wenig kann ermöglichen kann, dass sie auch trauern können, obwohl das an und für sich sehr wichtig ist. Oder dass man das nicht möchte, anderen erzählen, was passiert ist, weil man nicht will, dass die auch mit einem trauern. Ja.
Gehen wir auch davon aus, dass Schmerz und Trauer die Lebenserfahrung einen Menschen ja aber auch weiterbringt. Oder?
Auf jeden Fall, ja. Es kann eine Chance sein, ja. Eine Chance sein, sich kennenzulernen, wie man in so einer Situation auch reagiert. Es kann eine ganze Familie viel näher zusammenschweissen. Es kann ein Elternpaar näher zusammenschweissen, wenn man das Kind verloren hat. Weil es ist häufig ein Weg, den man noch nie gemacht hat. Und es ist eine neue Erfahrung, ja.
Rolf Lambrigger hat gesagt, die geht ja zu den Familien häufig auch gerade heim, hockt mit den Angehörigen, mit den Trauernden am Stubentisch. Da geht es darum, ganz viele Sachen zu regeln, Informationen abzugeben, vielleicht auch zu schauen, wie man die, die Bestattung genau machen will. Das wird ziemlich schnell das Thema geben. Wo jemand zum Beispiel von der Familie einen Lebenslauf machen, einen Lebenslauf schreiben und dann nachher bei der Abdankung vortragen. Ist das etwas, was noch viel gemacht wird oder scheuchen die Leute auch davor zurück, dass sie selber machen wollen, so einen Lebenslauf vortragen, weil sie Angst haben, es können sie dann durchhudeln?
Häufig tun sie es lieber den Priester übergeben oder dem Dreirätner, wenn es nicht der Pfarrer vom Dorf ist. Wir finden aber, dass es viel sinnvoller ist, wenn es jemand von der Familie machen kann, auch wenn es mal nicht so funktioniert. Auch wenn es mal eine Pause gibt in dem Lebenslauf beim Ablesen, spielt überhaupt keine Rolle, es passiert ja da nichts. Und wir finden es sehr schön, ist viel persönlicher und im Nachhinein sagen auch die Leute, die ist immer wieder, ja, die Kraft habe ich gefunden, für das zu machen, finde ich es ganz schön.
Ja, wir merken auch immer, auch wenn es ein bisschen holprig daherkommt, aber es ist ehrlich und es ist, so bin ich. Und es sind Schmerzen da und dann ist es nicht immer einfach, um das auszudrücken.
Frage an euch beide, was aufgrund von euren Erfahrungen, wie gut machen sich eigentlich die Leute zu Lebzeiten schon Gedanken über den Moment, wie sie dem auch einmal bestattet werden?
Also viele machen sich aber keine Gedanken. Und erst, wenn es dann eintrifft, sind die Angehörigen drumherum vor einer Situation, wo sie fast nicht wissen, was machen. Es zeigt, da müssen jetzt viel ein bisschen für das Wallis reden, die Tendenz, dass immer mehr Leute kommen und fragen, was möglich ist. Das ist vielleicht auch in den letzten Jahren, haben wir im Wallis auch durch starke katholische Region immer mehr Einäscherungen, also Kremationen, der Feuerbestattung. Und durch das Thema kannst du eher fragen.
Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht üblich, ursprünglich nicht üblich gewesen in katholischen Gebieten, dass man Einäscherung macht.
Nein, das ist in den letzten Jahren extrem schnell gekommen, immer mehr während jetzt Kremation sein.
Mhm. Und zu Lebzeiten über so etwas zu reden, ist dann noch einmal etwas sehr Spezielles.
Genau, ja. Also wir merken, dass erst dann die Leute sich die Gedanken dazu machen, wenn sie jemanden in der Familie verloren haben und dann selber sich Gedanken machen, wie könnte es denn bei ihnen aussehen. Oder wenn wir jemanden begleiten beim Sterben, dass sich dann die Familienangehörigen auch dann sich mal vorstellen, wie könnte es sein, was machen wir.
Ich frage jetzt mal gerade die Hörerschaft. Wie stellt ihr euch eines Tages solche Bestattung vor? Eine sehr direkte Frage ist mir bewusst, aber was habt ihr da schon für Diskussionen geführt mit eurer Familie, mit Freunden? Ist das überhaupt ein Thema oder findet ihr das daneben, wenn ich das euch jetzt so direkt frage? 0848 440 222, unsere Telefonnummer. Wie stellt ihr euch eure Bestattung vor? Was wird in eurer Familie zu diesem Thema für eine Diskussion geführt? Oder warum wird auch keine geführt? Eure Erfahrungen, eure Einstellung dazu interessiert uns. 0848 440 222. Die Psychologin Sonja Hug von der Stiftung Begleitung in Leid und Trauer Winterthur beschäftigt sich nicht nur mit den Angehörigen, sondern sehr häufig mit dem sterbenden Menschen. Sie begleitet Leute im letzten Kapitel vom Leben, wie sie Sterbebegleitung angeht und erlebt. Darüber erfahren wir mehr gerade als nächstes.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne gelosa. generoso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un pianoforte.
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1. Wir reden über etwas, wo man nicht so gerne drüber redet. Wir reden über das Sterben und bekommen Einblick in den Berufsstand, wo in ihrem Alltag sehr nah mit dem Tod eben zu tun haben. Eine ganz besonders anspruchsvolle Aufgabe ist es zweifellos, auch jemand beim Sterben zu begleiten, so wie das unter anderem Sonja Hug regelmässig macht. Es gehört zu ihrer Aufgabe als Psychologin bei der Stiftung Begleitung in Leid und Trauer zu Winterthur. Frau Hug, das Sterben hat irgendwann mit Loslösen vom Leben zu tun. Wie erlebt ihr Sterbenden in diesem Prozess?
Es ist ganz unterschiedlich. Die einen möchten allein sterben, möchten allein sein in dem Moment. Andere möchten Familienmitglieder dabei haben. Ich denke, es ist wichtig, einen Kompromiss zu schliessen und zu schauen, was sind die Bedürfnisse von allen, nicht nur vom Sterbenden, sondern auch die Bedürfnisse der Angehörigen. Und das schon im Vorfeld, wenn man weiss, okay, es könnte bald so weit sein, dass man das miteinander anschaut, wie soll das Sterben ablaufen, welche Wünsche sind da. was will man überhaupt nicht? Gibt es Besucher, die man gar nicht dabei haben will, oder will man Musik dabei haben in dem Moment? Wie soll das ablaufen? Ja, und das erleben wir ganz unterschiedlich offen.
Da haben wir ja vorher auch die Frage an unsere Hörerschaft gestellt. Wie stellt ihr euch das Sterben und eure eigene Bestattung vor? Da kommen wir jetzt laufend noch Telefon über. Wir werden Gelegenheit haben, mit Hörerinnen und Hörern zu reden, ein bisschen später in der Sendung. Sagt mir aber zuerst jetzt noch, Sonja Hug, wie könnt ihr den helfen, loszulassen vom Leben? Weil das ist nicht so einfach.
Indem man da ist, begleitet, häufig sind Ängste da, wie wird das sein, was wird passieren, was passiert mit meinem Körper nachher.
Wie geht ihr mit solchen Fragen, mit solchen Ängsten um?
Versuchen miteinander zu diskutieren. Es ist manchmal auch ein Philosophieren. Manchmal kann man auch gar keine Antworten geben, aber das auch ehrlich sagen, ich weiss nicht, wie das nachher wird sein. Aber was hast du für eine Vorstellung? Wie sieht das bei dir aus? Weil es gibt keine richtig und kein falsch. Und so versuchen die Ängste zu nehmen, beziehungsweise eigentlich über die Ängste zu sprechen. Das hilft schon ganz viel.
Wie erleben der Zusammenarbeit mit den Angehörigen in einem solchen Fall, wo das letzte Kapitel abgebrochen ist?
Eigentlich immer ganz schön. Sie versuchen, den Sterbenden zu pflegen, mit ihm zu reden, sofern es noch möglich ist. Schwierig wird es dann, wenn Sachen offen geblieben sind, wenn man im Streit auseinandergegangen ist, wenn es unklärte Sachen sind, dann spüren wir auch, dass das Sterben schwieriger kann sein für jemanden.
Ihr werdet ihr auch sehr gefordert in solchen Themen, oder?
Genau, ja.
Wie geht ihr eigentlich damit um, dass euch jemand so viel Vertrauen und Intimität schenkt?
Ja, es ist schön. Also, irgendwo auch dankbar, dass sie so einen intimen Moment mit der Familie dürfen miterleben, ihnen können zu helfen, sie unterstützen in diesem Prozess.
Ist auch noch schwierig, dass man da selber dann nicht emotional überrollt und blockiert wird.
Ja, ich denke, das hat auch mit einer gewissen Distanz, die man auch braucht, zu tun. Ich kenne die Menschen persönlich nicht. Das macht ganz viel aus. Wichtig ist, dass man empathisch ist und sich auf die Geschichte von der Angehörigen und von der Sterbenden versucht einzulassen, aber auch eine gewisse Distanz kann behalten, damit man auch einen Überblick über die ganze Situation hat.
Ich war heute Morgen sehr baff, als ihr hierhergekommen seid. Das ist eine junge Frau, etwas über 30, Sonja Hug. Und da bin ich sehr erstaunt, wie sie in einem solchen Job funktioniert. Hat schon so manche Situationen erlebt, wo ganz böses Leben geht, wenn es ums Sterben geht. Wie erlebt ihr Menschen unmittelbar vor dem Tod, wenn ihr jemanden begleitet zum Sterben?
Eigentlich relativ ruhig. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, wie man auf die Person wirkt und wie man dort ist. Sitzt man neben ihr? Sind andere da? Was passiert in diesem Raum? Es ist eine spezielle Atmosphäre.
Seid ihr durch solche Erfahrungen, die ihr macht, in eurer anspruchsvollen Arbeit besser auf euren Tod vorbereitet? Habt ihr ein anderes Verhältnis bekommen zum Tod?
Ja, ich denke schon, dass ich mir viel mehr Gedanken mache, seit ich in diesem Beruf arbeite, in diesem Bereich arbeite, mir auch Gedanken über meine eigene Beerdigung schon gemacht habe, das auch mit Eltern oder mit dem Umfeld, mit Freunden auch immer wieder diskutieren. Ich denke, das ist wichtig und regt auch die anderen an, was sind Ihre Gedanken?
Gut, in eurem Alter, jetzt um die 30 herum, ist das vielleicht jetzt doch für den einen oder anderen ein bisschen speziell, wenn ihr jetzt mit der eigenen Beerdigung daherkommt, oder?
Das ist sicher so. Ja. Wir sehen einfach immer wieder leider, dass auch ganz junge Leute aus dem Leben gehen, sei es mit Suizid und so weiter. Und dass das ganz schwierig ist für die Angehörigen, dann sich vorstellen müssen, wie wenn wir die Abdankung oder die Feier planen, was hat sich der junge Mensch auch gewünscht. Und das kann man den Angehörigen irgendwie auch erleichtern, wenn man das auch schon in jungen Jahren miteinander bespricht.
Rolf Lambricker, Bestatter aus Naters, ihr seid 48, hat man vorher gesagt. Wie hat sich euer Verhältnis zum Tod verändert im Verlauf von euren vielen Berufsjahren?
Also verändert hat sich eigentlich nicht viel, weil ich in diesem Gewerbe aufgewachsen bin. Meine Eltern haben das Geschäft schon gehabt. Ich habe nichts anderes gekannt, wo Leben und Sterben. Es hat immer dazu gekehrt. Ich tue sicher mir in den Gedanken, wenn ich eines Tages die Trauer viel will, für mich selber, habe ich mir aufgeschrieben.
Also wenn ein Testament, im Testament sind ja meistens einfach die finanziellen Sachen geregelt.
Ja, wir sagen dann Bestattungsvorsorge, wo man einfach alles regelt, was um die Bestattung läuft. Und durch das, wenn ich natürlich viel mit der Familie, mit der Frau vor allem, rede, die Familie macht jetzt die Situation und macht das und das aus der 3 oder 4, sage ich, das gefällt mir auch noch oder passt mir nicht, weiss meine Frau ziemlich genau, in welche Richtung, dass ich mir das vorstelle.
Gut, ihr habt natürlich jetzt das ganze Repertoire schon gesehen, oder? Was man da alles auch machen kann. Oder?
Genau.
Wir lachen jetzt schnell einen kurzen Moment. Ist das eigentlich auch etwas, was drinnen liegt in dem Thema? Hat Humor Platz? Ist das etwas, was ausgeschlossen wird oder ist sogar etwas Wichtiges?
Es gibt Situationen, wo das dazu gehört und wichtig ist, wo sogar 3 Familien mir erzählen. Eine Geschichte, wo der Vater, wenn er verstorben ist, was sie mit ihm erlebt haben, was er kann auflockern und kehrt auch dazu die Erinnerungen vom Leben. Und es ist nicht immer so, dass es voll Trauer ist. Es gibt auch Todesfälle, wo man fast dankbar ist, dass jemand sterben und erlöst worden ist. Und das ist die Familie ganz anders, die Emotionen, als wenn ein Jung stirbt durch Unfall oder sogar Suizid.
Was ist eigentlich der Beweggrund, um diesen Beruf auszuüben? Ihr habt gesagt, Herr Lambricker, ja, das war so bei uns in der Familie. Mein Vater hat das schon gemacht. Aber das kann ja nicht der Einzige sein, weil da muss man ja auch ein bisschen gemacht sein dafür. Da kann nicht jeder Junge sagen, okay, wir sind ein Bestattungsunternehmer. Da muss man geboren sein für das, ein bisschen weit. Sehe ich. So.
Ja, muss der Tipp dazu sein, würde ich jetzt sagen. Wir sind ja eine Grossfamilie, wir sind 8 Kinder und sind nicht alle 8 Bestatter, weil der Vater das Geschäft hat.
Eben.
Sondern sind 2, meine Brüder sind noch mit mir zusammen, die auf dem arbeiten. Aber es hat sich ein Stück weit schon ergeben, dass man da drin wächst.
Also das ist eine Ausbildung, die man hier auch macht. Ihr habt einen eidgenössischen Fachausweis, habe ich gesehen.
Ja, ich habe einen eidgenössischen Fachausweis, also Bestatter mit eidgenössischem Fachausweis, weil ich die Ausbildung beim Schweizerischen Bestattungsverband machen konnte. Also Kurse gemacht beim Verband und dann die Prüfung hat er ablegen. Es bedingt aber, dass man vorher schon einen Beruf hat, weil es ein Fachausweis ist.
Ist das noch ein begehrter Beruf oder muss man da immer wieder Nachfolger suchen?
Also meistens kommt ja das auf, dass Familienbetriebe sind. Fast der größte Teil in der Schweiz sind Familienbetriebe, dass sie einfach die Jungen nachkommen. Mhm. Aber die direkt suchen müssen wir nicht. Es gibt immer Leute, die auf das arbeiten wollen.
Es gibt sicher auch viele Leute, die diesen Berufsstand bewundern, wie ihr auch trauernden Leuten helfen könnt, viel Hilfe bieten könnt. Sind das so ein bisschen falsche Vorstellungen, die man hat von diesem Beruf?
Teils schon. Ja, klar, sagen die Leute, ich bewundere dich, dass du das alles kannst machen kannst, dass du kannst Verstorbene arrieren kannst, dass du der Familie hast ja den ganzen Tag nur mit Trauer zu tun und Tod. Aber ein Haufen Jungen stellen sich vor, ja, ist fast ein Stückchen, die kann schnell Geld verdienen mit dem Gewerbe. Ist überhaupt nicht der Fall.
Und es ist sicher, oder?
Ist sicher, gestorben wird immer. Darauf sage ich dann vielmal, aber nur einmal. Und es ist natürlich so, dass es eine gewisse Grenze gibt. Meist unterschätzen dann die Präsenzzeit, Tag und Nacht, die man muss haben und kurzfristigen Einsatz kommt. Oder?
Und Verarbeitung von Sachen, die man nicht so schnell vergisst, die man vielleicht ein Leben lang nie vergisst. Das geht auch euch so. Oder?
Das ist so, man sollte das Umfeld stimmen.
Wie sieht es bei euch aus, Frau Hug, mit Bewunderung? Die Dankbarkeit, die ihr heute erfahren könnt, in eurem Job, ist das etwas, wo viele vielleicht denken, das wäre jetzt auch noch etwas, wo ich mal Befriedigung hätte in meinem Job?
Es ist unterschiedlich, das, was ich erlebe. Manchmal ist es so, dass man es ein bisschen als Tabu sieht, dass man mit einer Psychologin auch über den Trauerprozess redet oder über die Probleme, die sich vielleicht entwickelt haben und sich nicht will stigmatisieren lassen, indem man zu einer Psychologin geht oder sie kommt heim. Und dann erlebe ich aber auch wieder ganz gute Sachen, wenn wir die Familie Monat später sagt, es war unglaublich, dass sie da waren. Sie waren wie eine vertraute Person bei uns. Sie haben uns auf dem Unfallort umgeführt und gesagt, was wir machen dürfen und den Abschied ermöglicht und so weiter. Ja, das ist ganz unterschiedlich.
Kommen wir zurück an dieser Stelle zu dieser sehr direkten Frage, die wir unseren Hörerinnen und Hörern gestellt haben. Wie stellt ihr eure eigene Bestattung vor? Wie klar wird die geplant zu Lebzeiten? Was für Diskussionen laufen hier unter euren Angehörigen? Reaktionen aus unserer Hörerschaft zu diesem Thema in wenigen Minuten.
are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. And can you obtain can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
DRS1, der Treffpunkt, mit einer ganz direkten Frage. Wie stellt ihr euch eure eigene Bestattung vor? Was für Gedanken habt ihr euch darüber schon gemacht? Und wie ist das Thema überhaupt in eurer Familie diskutiert worden? Es läuten ständig Leute an. Denkt sie jetzt vielleicht ein bisschen eine zu direkte Frage, aber sie trifft eben voll ins Leben. Die Heidi Latte, habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Latte.
Grüezi, Herr Vorler. Ja, ich bin einfach der Meinung, man soll ein Testament machen, wenn man jung ist. Man kann ja verunglücken und dann, ja, dann ist man ja tot. Und ich bin einfach, und in dem Testament, neben allen rechtlichen Sachen, sollte einfach dann noch erwähnt sein, wie man die Bestattung wünscht, die Kremation, einfach alles und Abdankungsreden. Und ich bin der Meinung, das ist vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht bin ich allein auf dieser Welt mit dieser Meinung, man soll es nicht bei den Angehörigen besprechen. Es ist ja, es heisst ja nicht vergeben, mein letzter Wille. Mhm. Und ich bin der Meinung, ich möchte ja das so haben, obwohl ich ja nichts mehr davon habe, wie ich es mir wünsche.
Mhm. Ja, gut, das ist sicher eine Möglichkeit, das für sich ganz allein so ja. zu Weg zu machen.
Ja,
oder?
Mhm.
Aber jetzt, ihr sagt immer, wir sollten und wir sollten und wir sollten. Habt ihr es gemacht? Und wie habt ihr es
ja,
gemacht?
So lange habe ich es gemacht. Also als ledig, dann habe ich geheiratet. Das ist selbstverständlich dann mein Ehemann begünstigt worden.
Aber das habt ihr mit dem Ehemann besprochen?
Ja, sicher. Also das ist der nächste und der liebste Angehörige. Aber ich habe nicht mehr viele Leute und ich bin jetzt auch schon sehr alt. Also ich muss eigentlich, also dass niemand mehr Rücksicht nehmen. Dann habe ich es, als wo ich Witwe geworden bin, logischerweise nochmal abgeändert, oder? Und einfach die Personen, die mir kein Geld geschenkt haben, aber die Zeit ist gegenseitig gewesen.
Aber sagt mir doch jetzt schnell, wie stellt ihr euch das vor?
Ja, also einfach die Form von der
ja.
Also einfach die, also die Kremation und in ein allgemeines Grab. Das ist so eine, ist eben dem Wissen, also so eine, mhm. also einfach schon auf dem Friedhof, aber hier allgemein Wissen. Weil ich habe praktisch nicht mehr viele Leute um mich herum, also werden auch nicht viel kommen.
Mhm. Also da seid ihr in einem Gemeinschaftsgrab, das ja, ist eure ja, Vorstellung. Ja, und die Abdankung als solche, gibt es etwas ganz im kleinen Kreis?
Das möchte ich die Rede selber geschrieben haben. Oder? Also,
das habt ihr schon selber geschrieben?
Ja, wenn ich einfach den Ort, das ist dann wie ein Dank an die Leute, die mir Zeit geschenkt haben. Einfach so in dieser Art. Und nicht so lange, denn es interessiert wahrscheinlich niemand, wenn überhaupt noch jemand kommt, wo ich in der Schule bin und im Kindergarten. Also ich finde einfach...
Der Kindergarten ist gestrichen.
Ja, das sowieso die Schule auch. Denn es interessiert ja eigentlich meines Wissens nicht gross, sagen wir mal so. Also ich bin einfach für Schlichte.
Mhm.
Ja.
Ich muss sagen, das bewundere ich jetzt, wie dir das angeht, wie dir das auch immer wieder in diesen verschiedenen Lebensabschnitten halt anpasst, den Umständen, euren ja. persönlichen Wunsch. Also vielen Dank für euch, das ja, Telefon und für die Offenheit.
Ja, es hat ja keinen Wert, um den Brei herumzureden. Also, der Tod gehört jetzt mal leider zum Leben, nicht?
Das ist, ja, dir sagen leider, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass der zum Leben gehört.
Ja, es ist einfach so, was vielleicht mir und vielen anderen Leuten noch Angst macht, dass man abhängig wird von irgendjemandem.
Gut, krank sein und krank abhängig sein und so. Ja.
Pflegeheim ja. darf, muss sein. Das ist mehr das. Aber so sterben an sich. Wieso soll man nicht darüber reden?
Ja, gut. Jetzt kommen wir schon in eine Diskussion über eine Frau Latte.
Ja, ist was. Ja.
Wir gehen jetzt eins weiter. Ist
ja,
gut?
Ist gut, danke.
Danke fürs Telefon. Ade, Frau Latte. Ja, ich meine, das ist ja schon noch ein Thema, das wahrscheinlich bei euch auch immer wieder kommt. Frau Hug, als Psychologin, als Trauer- und Sterbebegleiterin, der Tod kann ja eben auch positive Seiten haben in unserem Leben. Er wird nur immer negativ dargestellt.
Ja, auf jeden Fall, ja. Es kommt auch immer darauf an, wie geht man schon in der Familie mit dem Thema Sterben und Tod um? Wie wird das einmal als Kind schon mitgegeben? Wie offen wird darüber geredet? Auch später, noch mit dem Partner. Also da haben wir ein gutes Beispiel gehört, dass die das miteinander besprechen und ganz viele wichtige Punkte schon anschauen. Was sollte das für eine Art sein von einer Bestattung? Will ich kremiert werden oder Erbbestattung? Habe ich einen Lebenslauf, den ich vorgelesen habe?
Oder schreibe ich selber etwas? Weil ich den Kindergarten nicht drin haben.
Genau. Das sind wichtige Punkte, die sie da schon angesprochen hat.
Wie stellt ihr euch eure eigene Bestattung eines Tages vor? Zu dieser Frage hat jetzt auch Johanna Müller eine Antwort. Guten Tag, Frau Müller.
Grüß dich, Herr Furler.
Ihr habt euch auch mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ja. Seit wann?
Seit mein Mann gestorben ist, ist vor anderthalb Jahren. Irgendwie plötzlich habe ich ihn verloren.
Mhm.
Und ich habe ihn schon vorher über das nachgedacht, aber nicht so, ja, nicht so viel.
Und
jetzt habe ich mir viel Gedanken gemacht über das Sterben. Ich habe durch das ganze Brutale ein meiner Kinder verloren. Sie haben mich ein bisschen fallen.
Mhm.
Ich fühle mich jetzt einfach schon ganz alleine.
Allein, aber ja. Habt euch jetzt gleich überlegt, wie das denn mal in eurer Situation so aussehen,
ja.
Frau Müller?
Ja.
Wie sieht ihr das jetzt aus?
Eben, ich komme vom Bauern, ich bin ein Bauernkind und dort, wo wir alle gespielt haben, hat so ein Wädchen, hat so Tannen und dort möchte ich gerne, dass mein Essen verstreut wird. Und dann möchte ich gerne, sagen Sie jetzt auch noch, dass unser Lied, das wir alle zusammen gesungen haben, Papui,
mhm.
Wenn einer will weiben, der gesungen wird, ja, jetzt benimmt es mich ein bisschen. Aber
ja, das
ist einfach, ich habe mir einfach das überlegt, und das wäre mein Wunsch. Und ich habe alles aufgeschrieben.
Mhm.
Ja.
Und jetzt, wenn die sagen, das Lied, wenn einer will weiben, ist ja jetzt nicht unbedingt ein trauriges Lied. Das
nee.
Im Gegensatz sehr nee. Lebensfreudig.
Ja.
Aber das spielt ja auch keine Rolle, was das für einen Text hat. Das hat mit
das
eurer
hat
Erinnerung zu tun.
Und eben irgendwie haben wir das Gang so zusammen singen.
Mhm.
Es hat so schön getan. Wir waren noch zu Polen und die haben so geklatscht. Und irgendwie ist das Gang unser Lied oder meins.
Und ihr habt gesagt, der Ort, wo ihr mal weit begraben seid, also eure Asche weit
ja.
begraben lassen, das sei unter einer Tanne oder wo?
Ja,
genau. Warum?
Wir haben in der Wirtschaft gesehen, das sind so drei Tannen.
Ja.
Und das ist im Wädli ab, also so, wo die Kühe weiden.
Mhm.
Und dort haben wir gerne gespielt, mein Bruder und ich. Und es war einfach so meine Welt gewesen. Wenn ich traurig war, bin ich gerne dort durch.
Also auch in der Erinnerung?
Ja.
An eure Kindheit. Also
ja.
Wo sich der Kreis, so kann man das auch sehen, symbolisch, dann wieder schliessen.
Ja, genau. Ich habe das auf meinem Mann Grabstein geschrieben. Der Kreis unserer Liebe hat sich geschlossen.
Ah, da geht's.
Der letzte Landjäger vom Jean Nauer war lang, lang Landjäger.
Ja, ja, ja.
Ja.
Frau Müller, merci, habt ihr angerufen.
Ja,
auch wenn es sich jetzt gerade ein bisschen durchhudelt. Das gehört
ja,
halt einfach dazu.
Ich will noch sagen, ich freue mich auf das Sterben. Ich habe nicht Angst.
Mhm.
Und dass ich dann bei Aschen kann sein, das ist natürlich das, was vorab geht.
Da habt ihr auch den Glauben.
Nimmt immer den Weg ab, oder?
Ja, da habt ihr auch einen Glauben, der euch weiterträgt und wo euch die Hoffnung auch gibt.
Ja, genau.
Vielen Dank, Frau Müller.
Das ist gern geschehen.
Alles gefreut.
Danke, gleichfalls.
Auf Wiederhören.
Ade,
ade, ade. Ja, wir haben hier immer wieder Leute, die jetzt anrufen. Wir können nicht mehr jetzt alle gerade entgegennehmen. Wir sind alle, die Mails schreiben und die uns anrufen zu dem Thema, wo ein sehr direktes, intimes ist. Wir haben jetzt verschiedene Wünsche gehört. Jetzt eine Bestattung kann heute ja ganz in verschiedensten Formen sich abspielen. In der Gestaltung von einer, so einer Abschiedsfeier ist vieles möglich. Überhaupt hat sich die Bestattungskultur, würde ich jetzt mal sagen, in unserem Breitengrad sehr verändert. Konkrete Beispiele und mehr dazu von meinen erfahrenen Gästen hier im Studio, gerade in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf dem Eis.
En avant-plan, la pluie et le ciel anthracite. Derrière la place Clichy, les Batignolles à droite. Voici le métro, la bouche et là la pharmacie. Voilà la place Clichy. La pluie et la rue d'Amsterdam, le billard, les phares et le brouillard, un bruit mat, l'eau sous les roues.
c'est rouge, une nappe, un mur de bruit, la place Clichy, le lycée Jules Ferry et un quart de touristes. La pluie, la place Clichy, un coup de parapluie. La nuit tombe sur Paris, sur la pluie froide et fine. Voilà la place Clichy, la pluie, le tabac, les lumières, levé plein. Et sur la gauche, la rue Colincourt qui monte vers le cimetière. C'est le ciel qui commande. Ici,
DRS1, der Treffpunkt. Wir reden heute über das, was wir im Leben gerne immer wieder ein bisschen ausblenden. Wir reden heute über den Tod und was mir einfach auffällt bei dieser Thematik heute. Sobald man davon reden, der redet immer wie mehr. Man kommt auch ins Philosophieren rein, ganz viele Gedanken kommen hier auf, auch bei uns rein, per Telefon, per Mail aus unserer Hörerschaft. Wir können nicht alle jetzt mit einbeziehen in die Sendung, aber meine Kollegin Cornelia Büttler hat jetzt ein paar Mal noch angeschaut von diesen Mails. Cornelia, was sind das für Geschichten, die uns erreicht haben?
Sehr berührende Geschichte, zum Beispiel die Geschichte von der Frau Waser. Sie hat vor eineinhalb Jahren ihren 8-jährigen Sohn daheim in den Armen gehabt und er ist dort gestorben. Er hatte sehr einen zufriedenen Gesichtsausdruck gehabt, ein glückliches Strahlen sogar, das hat ihre Beziehung zum Tod verändert, dass Sterben etwas Schönes müsse sein. Und in der Leichenhalle hat er dann viel Besuch bekommen, viel Geschenke. Eine Bekannte hat in eine Löwenzahnwolke gebetet und das hat himmlisch ausgesehen und das hat ihr sehr viel Kraft gegeben. Dann haben wir Marianne Bach auf ein Parli. Sie hat ihren kranken Vater im Spital besucht, als sie 30 war, und der ist dann unverhofft gestorben. Sie hat dann aber noch sehen, berühren, mit ihm reden in den letzten Moment und spüren, wie das Leben aus ihm gegangen ist und ihn dann auch gehen lassen. Und sie schreibt, sie möchte alle ermuntern, die mit dem Tod konfrontiert werden, diese Momente zu nutzen und sich dem Tod zu stellen. Man lerne viel daraus und komme viel dabei zurück über. Und dann noch Ursula Mosberger. Sie hat sich Gedanken gemacht und alles zu ihrem Tod schon vorbereitet. Und ihre eigene Abschiedsrede auch soll ein Dank sein, das Schöne und das Gute, was man bekommen hat. Seit sie das erledigt habe, fühle sie sich frei und lebe viel leichter und intensiver. Der Tod gehört zum Leben und soll kein Tabuthema sein, schreibt sie.
Darum ist es unser Thema heute im Treffpunkt auf DRS1, meine Gäste im Studio. Sonja Hug, Psychologin bei der Stiftung Leid und Trauer in Winterthur und der Rolf Lambricker, Bestatter aus Natters im Wallis. Wenn wir vorher uns mit Hörerinnen und Hörern Gedanken haben machen über unsere eigene Bestattung, kann man auch sagen, dass die Bestattungskultur heute eigentlich auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten und neue Ideen auch mit sich bringt. Wie stark spürt ihr das in eurem Alltag, Herr Lambricker?
Ja, die Kultur die ändert natürlich auch teilweise. Wir referieren, dass man nur daheim aufgebaut und dann hat man die Situation, dass man eher verdrängt hat als und jetzt kommt wieder die Situation oder die Zeit, wo man eher wieder so gesagt, aktiv Abschied nimmt.
Und dann auch in den eigentlichen Abdankungsfeiern natürlich, oder? Also,
in den Abdankungsfeiern sehen wir natürlich viel, dass Wünsche kommen. Man muss aber berücksichtigen, dass teils natürlich an der Religion hängen, dass man gewisse Einschränkungen, in Anführungszeichen Einschränkungen, es kann euch helfen, die gegeben sind von der Religion her.
Es gibt ja aber auch viele Leute, die heute gar kein eigenes Grab mehr wollen. Oder vielleicht sagen, ja gut, ich bin immer ins Wallis zu euch, aber nicht in die Ferien gekommen, das ist so schön dort unten, ich möchte dort mal, so wie wir es jetzt vorhin von der Frau Müller gehört haben, meine Asche begraben haben.
Ja, man muss aber auch berücksichtigen, dass die Angehörigen leben weiter. Und der Sinn von einem Grab ist nicht nur eine Urne oder einen Sarg beizusetzen. Es ist, macht auch der Zweck, die Angehörigen nachher einen Platz zu haben, wo sie können trauern, wo sie können vorbeigehen können, wenn sie mal Sorgen haben, wo sie können ein Kerzchen brennen, wenn der Wunsch da ist. Und wenn man dann einfach anonym beerdigt, ist die Möglichkeit für die Angehörigen nicht da. Müssen wir auch das berücksichtigen.
Also, ihr habt solche Erfahrungen gemacht, dass ihr halt da ein bisschen die Leute aufklären mit diesem Wunsch.
Das ist ja so, weil wir ja am Wallis eigentlich ein Tourismuskanton sind und viele Feriengäste haben, kommen da auch die Wünsche, dass die beim Ableben sagen, ich will eines Tages meine Asche in den Walliser Bergen haben.
Das gibt es tatsächlich. Das also selbst tatsächlich. Jetzt vom Ausland zum Beispiel.
Ja, das, vor allem vom Ausland, ja.
Und dann würde der mal einmal schnell sagen, ja, überlegt es einfach noch.
Ja, im Moment haben wir so, oder jetzt neu, haben wir im Wallis seit anderthalb Jahren, dass man gewerbmässig für Streuen oder Beisetzen von Asche ausserhalb von Friedhof nicht mehr gestattet ist. Also müssen die Familien es fast selber machen. Mhm. Aber persönlich sage ich den Angehörigen immer, ihr seid wieder weg vom Wohnort, das Grab. Ihr könnt nicht jederzeit, auf einer Alpen noch, im Winter ist viel Schnee, ihr könnt nicht jederzeit, wenn das Bedürfnis da ist, an das Grab gehen. Das muss man berücksichtigen. Und wenn man die Leute ein bisschen aufklärt, wenn ich die Anfrage für ihr habe, habe ich die Urne zu mir genommen und sie mehrere Wochen bei mir gelassen und nachher nochmal ein Gespräch gesucht und mehr als die Hälfte haben sie nachher wieder zurückgenommen.
Ah ja, schau jetzt. Sonja Hug, ist das für euch jetzt nicht wirklich verwunderlich, wenn ihr diese Geschichte hört, weil das halt eben gleich noch wichtig ist, ein Grab zu haben oder einen Ort zu haben, wo man her kann?
Ja, es ist ein Ort von der Erinnerung, ob es ein Grab auf dem Friedhof muss sein, das ist ganz unterschiedlich und es ist auch, wir merken, es ist viel mehr individueller, wie man das auch gestalten will, ob man sich verstreuen lassen auf dem Berg oder in einem Fluss. Reden wir auch mit den Angehörigen darüber, dass wenn ihr wieder dort hingeht, die Person an und für sich nicht mehr dort ist, was bei einem Gemeinschaftsgrab vielleicht eben doch da ist, auch wenn das anonymer ist als ein normales Reihengrab, dass man sich auch die Überlegungen macht, passt denn das, stimmt das überhaupt für mich, auch wenn man es in den Wind verstreut ist, oder wo habe ich denn meinen Ort von der Erinnerung? Ist das daheim, weil ich Fotos habe, oder ist das ein Ort, wo ich mit meinem Partner immer viel gewesen bin? Ist das der Ort dann? Es muss nicht immer das Reihengrab sein. Für die einen ist das wie zu einengend auf dem Friedhof und für die anderen stimmt das so.
Eins kann man, glaube ich, sagen, es gibt in dieser Thematik kein Patentrezept. Es geht darum, dass man immer wieder ein bisschen in sich geht, mit den Liebsten zusammen am besten oder für sich allein, wenn man es so will, und sich darüber Gedanken macht und die auch thematisiert und halt auch aufschreibt und festhalten tut. So ist der Umgang mit dem Tod uns auch immer wieder ein bisschen näher und das ist auch gut so. Vielen herzlichen Dank, wir sind am Schluss von der Sendung. Der Psychologin Sonja Hug und dem Bestatter Rolf Lambricker. Dankeschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.